Ja, letzten Sonntag sind wir in unsere Mini-Predigtserie zum Thema Psalmen eingestiegen. Und wer von euch schon mal die Psalme gelesen hat, der weiß, dass man die irgendwie ein bisschen anders lesen muss, als jetzt zum Beispiel irgendwelche Geschichtstexte oder Erzähltexte aus dem Alten oder Neuen Testament. Die Psalmen sind ganz anders, weil sie nämlich Poesie sind. Und Poesie wird gebraucht, um die Intensität eines Moments oder Intensität von Gefühlen rüberzubringen. Und das wollen die Psalmisten gerade tun. Mit diesen Gebeten, die sie aufgeschrieben haben, die gesammelt wurden in dem Buch der Psalmen. Und deshalb werden in den Psalmen ganz verschiedene Stilmittel benutzt. Etwas andere als die, die wir heute benutzen, wenn wir Gedichte lesen oder schreiben. Aber dennoch ganz viele unterschiedliche und viel bildhafte Sprache. Und das kennen wir heute ein Stück weit auch noch. Jetzt nicht unbedingt, wenn wir mit unserem Freund oder Ehepartner reden, dann reden wir nicht unbedingt so in Stilmitteln und Bildern. Aber wenn wir zum Beispiel singen, kommt das noch vor. Wir haben gerade zum Beispiel vom Löwen und vom Lamm gesungen. Versteht eigentlich kein Mensch, wenn wir das so in der Fußgängerzone mal sagen würden, oder? Jesus, Löwe und Lamm, was soll das bedeuten? Wenn man dagegen ein Israelit war und damit aufgewachsen ist, dass jedes Jahr das Passahopfer, das Schaf geschlachtet wurde, man es geopfert hat, dieses Fest gefeiert hat und dann gesagt wird, Jesus ist wie das Lamm, dann passiert das, was wir sagen, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Dann ist bei den Israeliten sofort ein ganzer Film abgelaufen und sie wussten ganz genau, was damit gesagt wird, wenn gesagt wurde, Jesus ist das Lamm Gottes. Eine andere Besonderheit der Psalmen ist ja, dass nicht Gott zu Menschen redet, so wie wir es in Prophetenbüchern lesen, zum Beispiel Jeremia, Jesaja, da sagt Gott zum Propheten, sagt dem Volk XY. Bei den Psalmen ist es genau andersrum. Da reden Menschen zu Gott. Und das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir die Psalmen lesen. Das ist nicht etwas, was Gott zu Menschen gesagt hat, bete mal das, bete es so, sondern es sind Gebete von Menschen wie wir, die gesammelt wurden in dieser Psalmensammlung. Und deshalb sagt der Reformator Johannes Calvin von den Psalmen, dass sie der Spiegel der Seele sind. Ein Spiegel unserer menschlichen Seele. Denn in den Psalmen finden wir all die Emotionen und Gefühle, in denen wir uns als Menschen so befinden können. Wir haben letzte Woche mit einem Lob- und Dankgebet gestartet. Ein Dankefest, so habe ich die Predigt damals überschrieben. Solche Situationen kennen wir, wo das Gefühl von Zufriedenheit, Dankbarkeit, Anbetung Gottes in unserem Leben präsent ist. Aber wir kennen genauso auch die anderen Situationen, wo uns nicht unbedingt nach Loben und nach Danken zumute ist. Und diese Situationen finden wir natürlich auch in den Psalmen. Und das sind die Klagelieder. Und darum geht es heute, um ein solches Klagelied. Und diese zwei emotionalen Pole, Lob auf der einen Seite und Klage auf der anderen, sind die zwei Hauptmerkmale der Psalmen. Lobpsalme und Klagepsalme sind die, die wir am häufigsten in den 150 Psalmen finden. Darum geht es heute um so ein Klagelied. Lasst uns einmal in Psalm 13 hineinschauen. Wer eine Bibel hat, darf sie jetzt gerne aufschlagen. Psalm 13, für den Dirigenten ein Psalm Davids. Eine kurze Einführung, damit jeder wusste, worum es geht. Dann startet David den Psalm. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir, Herr, mein Gott. Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. David beginnt den Psalm nicht mit einer langen Vorrede, nur ganz kurz dieser erste Satz an den Dirigenten, aber dann startet er sofort mit seiner Klage. Kein langes Drumherum, sondern gerade raus, was ihn innen drin bewegt hat. Und durch seine ganze Klage hindurch, also diese ersten zwei Verse, die die Klage beinhalten, durch die Klage hindurch zieht sich diese Frage: Wie lange noch, Herr? Wie lange noch? Wie lange noch willst du mich vergessen? Wie lange willst du dich noch vor mir verstecken? Wie lange willst du nicht eingreifen, Herr? Wir erfahren nicht genau, aus welcher Situation heraus David diesen Psalm schreibt. In anderen Psalmen berichtet er ja, aus welcher Situation heraus das Gebet entstanden ist. Hier wissen wir es nicht. Aber allen Klagepsalmen ist gemeinsam, dass sie aus einer sehr, sehr schweren und bedrohlichen Situation herausgeschrieben wurden. Also es ist nicht irgendwie ein Jammern oder Meckern, weil etwas nicht ganz so gut läuft, wie man es sich wünscht, sondern es ist ein ganz, ganz ernstes und tiefes Klagen über existenzielle Schwierigkeiten. Und das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir Klagelieder lesen oder vielleicht auch zu unseren eigenen Gebeten machen. Es sind wirklich herausfordernde und schwierige Situationen, in denen die Beter standen. Und gerade in dieser Situation, und das ist ja das, woran David vielleicht auch ein Stück weit verzweifelt ist, hat er das Gefühl, dass Gott jetzt nicht mehr da ist. In dem Moment, wo er ihn jetzt gerade braucht, ist er nicht da. Oder er hat zumindest das Gefühl, dass Gott nicht da ist. Die Feinde gewinnen immer mehr Macht. David droht irgendwie unterzugehen. Und Gott versteckt sich, ist nicht da. Ich habe vor einigen Jahren mal den Film Gravity gesehen mit Sandra Bullock und George Clooney. Und es geht da darum, dass die beiden mit einer Crew ins Weltraum fliegen, um irgendwelche Versuche dort zu machen, etwas anzubringen und zu bauen. Nicht ganz so wichtig, aber während einem Außeneinsatz an einem Satelliten passiert ein Unfall. Weltraumschrott rast an ihnen vorbei, trifft die Sandra Bullock, die Hauptdarstellerin, und sie wird von dem Shuttle getrennt und driftet jetzt einfach so ins Nichts des Universums herein. Und wir alle kennen ja unseren Musterastronauten Alexander Gerst und haben wahrscheinlich auch Videos oder Fotos von ihm und seinen Kollegen gesehen, wie sie sich so abstoßend von den verschiedenen Wänden und Gegenständen durch die ISS navigieren. So, jetzt stellt euch aber mal vor, diese Wände und diese Gegenstände sind weg und ihr treibt einfach so durchs Universum. Ihr könnt euch von nichts abstoßen, sondern ihr fliegt einfach. Die Schwerelosigkeit macht es unmöglich, dass wir irgendwie navigieren können. Ihr dreht euch einfach weiter, ohne etwas tun zu können. Und in so einer Situation hat David sich wahrscheinlich wiedergefunden. Dieses Alleinsein, diese Hoffnungslosigkeit, ohne irgendeine Aussicht auf Rettung durch die Weiten des Universums zu treiben. Kein Gott ist da. Und aus dieser Situation heraus schreibt er diesen Psalm und sagt: Herr, wie lange noch? Wie lange noch soll ich in dieser Situation überleben? Ich weiß nicht, wie lange ich es noch schaffe. Und in so ein Wie lange noch können wir uns vielleicht auch etwas hineinfinden. Sicherlich hatten wir oder einige zumindest von uns auch schon mal so eine Situation, wo wir gedacht haben, Gott, wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch muss ich vielleicht unter diesem Chef oder diesen Arbeitskollegen leiden, die mir einen Tag auf Arbeit irgendwie unerträglich machen? Wie lange noch muss dieser bittere Streit in unserer Familie herrschen? Wie lange noch muss meine liebe Schwester leiden und diese Krankheit bewältigen? Wie lange noch, Herr, willst du mit deiner Hilfe warten? Wie lange noch? Eine ganz tiefmenschliche Frage. Deshalb, Psalmen sind Spiegel der Seele. Sie treffen unsere Situation ganz genau. Und diese Fragen spiegeln einiges wider, glaube ich, im Leben des Beters. Zum einen, dass er wahrscheinlich ein sehr verletztes und enttäuschtes Herz hatte. Er konnte nicht verstehen, warum Gott ihn in diese Situation hineinkommen lässt und dann weggeht, sich abwendet von ihm. Aber es spiegelt auch noch etwas anderes wider. Es spiegelt noch wider, dass der Beter ein Restvertrauen und eine Resthoffnung in seinen Gott hat. Denn sonst würde er ja nicht zu ihm hinklagen, ihn nicht ansprechen mit seinem Gebet. Herr, wie lange noch? Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Charakteristikum der Klagepsalme. Am Anfang in der Klage wird immer Gott angeredet. Herr, wie lange noch? Herr, hilf! Herr, rette! Immer wieder Gott wird angesprochen, weil noch Restvertrauen in diesen Gott da ist beim Beter. Und das ist eine wichtige Lektion, die wir aus solchen Klagepsalmen mitnehmen können. Schreie, klage, was das Zeug hält, aber schreie und klage immer zu Gott. Sprich ihn an, wenn du so eine Klage aussprechen möchtest. Nicht über ihn oder mit anderen, sondern sprich ihn an. Bring deine Klage zu ihm, da ist sie gut aufgehoben. Der englische Prediger Charles Spurgeon hat das sehr treffend zusammengefasst. Er schreibt, lasst uns aus diesen Fragen des Psalmdichters lernen, dass es gut ist, forschend ins Dunkel der göttlichen Führung zu dringen. Nur müssen wir die Fragen an Gott und nicht an unser angsterfülltes, verwirrtes Gemüt richten. Nur müssen wir die Fragen an Gott und nicht an unser angsterfülltes, verwirrtes Gemüt richten. Klage lernen wir aus den Psalmen. Klagen zu Gott ist das, was hilft. Und weil dieses Restvertrauen bei David noch da ist, fügt er dieser Klage gleichzeitig seine Bitte an. In Vers 4 schreibt er, schau doch her und antworte mir, Herr, mein Gott. Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Schau doch her und antworte mir. Es ist eine Bitte, aber die Klage schwingt immer noch mit. Gott, schau doch wieder zu mir. Das setzt voraus, dass Gott nicht zu ihm sieht. Nicht sieht, in welcher Situation er sich gerade befindet. Und das macht David ja so zu schaffen. Schau doch her. Und obwohl wir auch wissen, dass Gott eigentlich immer da ist, haben wir ja von Kindergottesdienst an gelernt, Gott ist immer und überall da. Trotzdem haben wir manchmal das Gefühl, dass er gerade nicht da ist in der Situation, in der wir uns befinden, in dem Leid, wo wir vielleicht gerade drinstecken, in der Spirale, in der wir uns immer wieder rumdrehen, ist Gott irgendwie nicht da und zieht uns da heraus. Und dieses Gefühl hat David auch, aber er lässt sich von diesem Gefühl nicht davon abbringen, doch wieder zu Gott zu gehen, ihm doch wieder seine Klage hinzuhalten und seine Bitte auszusprechen, dass er ihm doch helfen möge. Er hat diese Bitte bestimmt schon 10, 20, 30 Mal gebetet. Aber er wird nicht müde, weil er immer noch auf Gott vertraut, weil er immer noch die Hoffnung hat, dass er eingreifen wird. Und diese Bitte können wir mitnehmen, wenn wir in einer schweren Situation sind. Die Klage und dann die Bitte. Gib mir neuen Mut. Gib mir neue Lebensenergie, würde ich es mit meinen eigenen Worten übersetzen. Gib mir Mut und Energie für diese Zeit, in der ich stecke. Gott kann uns die Energie und den Lebensmut erhalten. Er kann ihn uns auch ganz neu schenken, wenn er uns abhanden gekommen ist. Aber wir sollten ihn darum bitten, so wie David an dieser Stelle. Und schauen wir kurz nochmal auf den zweiten Teil der Bitte. In Vers 5 heißt es, mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Und das ist auch ein Stück weit eine eigenartige Begründung für seine Bitte, oder? Gott soll sich ihm wieder zuwenden, damit die Feinde nicht das Gefühl haben, sie hätten gewonnen. Eine Frage an euch. Was würde sich eigentlich verändern, wenn Gott diese Bitte erhört? Angenommen, Gott erhört sein Gebet und tut das, worum David ihn bittet. Was wäre dann passiert? Wie sähe die Realität jetzt aus? David bittet ja nicht darum, dass Gott die Feinde besiegt oder ausrottet. Ist nicht seine Bitte hier an dieser Stelle. Er bittet darum, dass er einfach wieder spüren kann, dass Gott da ist. Und dass Gott ihm neue Lebensenergie, neuen Lebensmut schenkt in dieser Situation. Also was würde sich verändern an den Umständen, in denen er gerade steckt? Nichts. Rein gar nichts. Er selbst, bei ihm würde Veränderung passieren. Aber mit den Feinden würde voraussichtlich nichts passieren. Er würde immer noch in dieser Situation stecken, wo er bedroht ist. Und das Gleiche sehen wir auch bei Paulus zum Beispiel im Neuen Testament. Er betet für die Christen in Ephesus und bittet darum, dass durch den Geist Gottes innere Kraft und Stärke bei den Gläubigen vorhanden ist. Paulus und David bitten also für den inneren Menschen in solchen herausfordernden Situationen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Nicht die Umstände sind das, was uns irgendwie aus der Situation heraushelfen. Natürlich wäre es gut, wenn mal das Leid vorbei wäre, aber es kommt wieder. Anderes Leid wird wieder auf uns zutreffen. Darum beten Paulus und die Beter der Bibel für den inneren Menschen. Dass Gott uns innerlich stärkt, uns innerlich kräftigt durch seinen Geist, der ja in uns wohnt, dieses Kraftwerk in uns. Und sie beten dafür, dass wir innerlich gefestigt sind, dass wir innerlich dieses Vertrauen spüren und überzeugt davon sind, wieder neu überzeugt davon sind, dass Gott da ist in der Situation, in der wir uns befinden. Denn ich hatte es gerade schon gesagt, langfristig würde es nicht so viel bringen, wenn Gott einfach jedes Mal das Leid wegnimmt, wenn wir ihn darum bitten, weil neues Leid kommen wird. Wir sind Menschen, wir leben auf einer vergänglichen Erde, das haben wir diese Woche ganz akut erlebt, in den Nachrichten gesehen. Es ist alles vergänglich, sowohl unser Körper, wir, unsere Erde. Das heißt, Leid gehört ein Stück weit zu unserem Leben dazu. Und genau darauf will Gott uns vorbereiten. Er benutzt solche Gebete, um uns etwas mitzugeben für solche Situationen, nämlich, dass es um unseren inneren Menschen geht, dass er dort ansetzen möchte, um uns auszurüsten für all das, was in Zukunft auf uns einströmen wird. Wenn unser Vertrauen und unser Glauben tief in Gott verwurzelt sind, dann kann uns auch langfristig nichts umhauen. Auch wenn ein Leid nach dem anderen auf uns zukommt, Wenn wir diese Verbindung zu unserem Gott halten, wenn wir verwurzelt sind in ihm, stehen wir fest und kommen durch all diese Lebenskrisen hindurch. Es bedeutet aber, dass es trotzdem schwer wird. Das sehen wir ja hier bei David. Es ist trotzdem schwer. Wir leiden trotzdem jedes Mal aufs Neue, wenn es uns schlecht geht oder lieben Menschen in unserem Umfeld. Es ist eine Herausforderung und manchmal hat man auch gar nicht mehr die Lust, irgendwie weiterzumachen. Aber Gott motiviert uns, weiterzumachen, an ihm festzuhalten. Denn so wie Nikolai am Anfang es gesagt hat, er ist Gott. Er überblickt alles und wir haben nur ein eingeschränktes Sichtfeld und können nicht genau wissen, warum Gott so handelt und nicht anders. Aber er ist eben Gott. Er ist unser guter Hirte, wie wir es in dem Vater, in dem Psalm 23 beten. Er ist unser guter Hirte und will uns hindurchführen. Und diese Veränderung, dieses Festhalten an Gott, das können wir auch ein Stück weit am Ende des Psalms sehen, wo etwas Eigenartiges passiert. Im letzten Vers schreibt David: Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Moment mal, ist da jetzt etwas passiert zwischen dem Vers davor und jetzt? Es scheint jetzt irgendwie wie ausgewechselt zu sein. Die Schwere der Verse davor ist nicht mehr da, sondern eine neue Perspektive ist eingetreten. Und wenn wir jetzt versuchen, das nachzuvollziehen, wird es etwas schwierig. In den ersten zwei Versen klagt er Gott sein Leid. Wie lange noch her? Und man spürt richtig, dass es in ihm arbeitet und er damit kämpft. Dann kommt die Bitte, dass Gott ihn doch innerlich festigt und stärkt. Und jetzt spricht er plötzlich von Gottes Rettung und davon, dass er ihn anbeten will, dass er ihm zujubeln möchte. Hat er die ersten Verse gebetet und dann gewartet, bis Gott eingreift, die Situation verändert und dann weiter gebetet und im Rückblick so einen Psalm aufgeschrieben? Wäre eine Theorie, um das zu erklären. Im Kapitel selbst, im ganzen Psalm, finden wir aber keinen Anhaltspunkt. Und das Interessante ist, dass wir so eine Zuversicht am Ende eines Klagepsalms in fast jedem Klagelied finden. Am Ende kommt immer diese Wende, wo der Beter ausdrückt, dass er Zuversicht gewonnen hat, dass Hoffnung gewachsen ist, dass er das Gefühl hat, Gott hat ihn erhört und wird eingreifen. Und das verändert für sie alles in dieser Situation. Dadurch, dass der Beter hier an dieser Stelle, David mit seinem Zorn, mit seiner Enttäuschung über Gott, mit seiner Hilflosigkeit nicht bei sich bleibt, nicht für sich bleibt, sondern sich Gott zuwendet, neu auf ihn ausrichtet und ihm das alles wieder ausschüttet, passiert etwas in ihm drin. Und das wollen uns diese Klagegebete aus der Psalmsammlung mitgeben. Die Beter kommen schweren Herzens vor ihren Gott, aus ganz unterschiedlichen Situationen, aber aus schwierigen, herausfordernden Situationen. Sie haben das Gefühl, dass Gott sie verlassen hat, sonst könnten sie ja unmöglich in so einer Situation sein. Aber es ist nach wie vor ihr Gott und darum kommen sie trotzdem wieder zu ihm. Und indem sie in diesen Dialog zu ihm treten, in seine Gegenwart kommen, erfahren sie ganz neu, dass Gott doch da ist. Und das hilft. Vielleicht nicht für Monate und Jahre, aber es hilft für den Moment. Und daraus können wir lernen, dass wir unsere Gebete immer wieder vor Gott bringen können. Und er uns immer wieder neu in diesen Gebeten begegnen möchte. Durch das Gebet richten wir den Blick weg von unserem eigenen Leid, von der Situation, in der wir uns oder unsere Menschen um uns herum befinden, auf Gott hin. Und das ist ja genau das, was jedes Gebet bewirken soll. Weg von uns, weg von unseren Umständen, von unseren Herausforderungen, hin zu Gott, zu unserem guten Vater, unserem Hirten, der alles in seiner Hand hält. Und das meinte Jesus, als er sagte: Kommt alle zu mir, ihr mühselig und Beladenen. Ich will euch erquicken. So sehen wir, dass sich dieses Motiv durch die ganze Bibel zieht. Gott ruft uns immer wieder in seine Gegenwart. Wir können es nicht verstehen, aber in seiner Gegenwart verändert sich in uns etwas. Wir können es vielleicht nicht in Worte fassen, aber ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele von uns das schon erlebt haben. Durch das Gebet, durch dieses Hinwenden wieder neu zu ihm, dreht sich in uns etwas um und wir sind gefestigt. Wir kriegen neuen Mut, wir bekommen neue Lebensenergie, um den nächsten Schritt zu gehen. Und wir haben jetzt eine Zeit, wo jeder für sich beten kann, vielleicht auch klagen kann. In Jerusalem, jeder, der in Israel war, hat das vermutlich schon mal gesehen, gibt es die Klagemauer, wo die Israeliten und anderen Gläubigen hinkommen können, um ihre Klage auszusprechen, um sie Gott immer wieder neu hinzuhalten, auf Zettelchen zu schreiben und in die Wand zu schieben, als Erinnerung an Gott. Und so eine symbolische Klagemauer haben wir auch heute hier, wo wir unsere Klage einfach vor unserem Gott loswerden können. Hier vorne gibt es auch Stift und Zettel. Ihr könnt also eure Klage aufschreiben, ablegen. Die Reihen hier vorne sind frei. Setzt euch gerne hin, betet, nutzt diese Zeit, um mit Gott ins Gespräch zu gehen und vielleicht auch zu klagen. Vielleicht zum ersten Mal zu klagen, weil wir damit groß geworden sind, dass wir unseren Gott doch nicht anklagen dürfen. Aber das sehen wir in über 50 Psalmen, dass die Beter Gott ihre Klage hinhalten, ihn anklagen und ihn fragen, forschend in das Dunkel hineinfragen, wie es Spurgeon gesagt hat. Also lasst uns das zum Vorbild nehmen. Vielleicht von hier vorne unsere Klage auszusprechen, vom Platz, wie es euch besser ist. Nutzt die Gelegenheit, nutzt diese Zeit, Gott eure Klage hinzuhalten. Wir werden diese Zeit musikalisch untermalt bekommen. Jeder hat jetzt einige Minuten Zeit, um Gott im Gebet zu suchen und ihm zu begegnen. Amen.